Yes, yes. Dan Zeltner hat gesagt, wenn du nicht schwitzt nach dem Go-Preis, hast du was falsch gemacht. Wow. Also da ist es wesentlich kälter als dort hinten im Fall. Also die heiß haben, da hat es noch viele freie Plätze. He? Also wir steigen da wieder an. He? Das hat gerade, boah. So, jetzt. Geht's euch gut? Oh, wir haben ein spannendes Thema und es tut mir leid, dass wir so wenig über diese wunderbaren Dinge sprechen. Vielleicht werden wir das ein bisschen ändern, oder? So, kann ich noch, weißt du, kannst du mir meine Ding zeigen? Hinten einfach umschalten, ja, super. Ja, genau. Hunger nach einer neuen Dimension in der Beziehung, danke mit dem Heiligen Geist. Wer mal gekostet hat von diesem Wasser, möchte immer mehr. Immer mehr. Und Tina hat ja vor 2 Wochen das Thema Erweckung angeschnitten und damit ein bisschen Appetit uns gemacht, oder? Aber bei dem, das reicht nicht, oder? Und ich habe mir gedacht, wo müssen wir noch ein bisschen zuschieben? Und ich habe mir die Frage gestellt, wie sieht Erweckung aus und wie realistisch ist es von der Bibel her, Erweckung zu erwarten? Wirklich ein spannendes Thema. Eben, ich weiß gar nicht, wieso, dass man so wenig darüber spricht, denn es ist ein glorreiches Thema. Wir möchten also da ein bisschen genauer in die Bibel hineinschauen und uns fragen, ja, sagt da die Bibel überhaupt etwas zu diesem Thema? Und wir werden sehen, jawohl, die Bibel kennt viele geistliche Aufbrüche. Und dann werden wir ein illustratives Beispiel aus der Kirchengeschichte anschauen, was es heißt, einen geistlichen Erweckung zu erleben, einen geistlichen Aufbruch. Und wir kommen da zur Definition. Was ist eine Erweckung? Dass wir uns das vorstellen können, wo Menschen Gott begegnet sind, erfüllt worden sind von seiner Herrlichkeit, da wurde ihr ganzes Leben verändert. Viele konnten nicht mehr arbeiten in den nächsten Tagen. Das ganze Leben kam durcheinander. Erweckung im Sinne der Erweckungsgeschichte oder der Erweckungsbewegung meint ein einschneidendes subjektives Erlebnis des plötzlichen Ergriffenseins durch Gott, was zu einer radikalen Kehrtwende im Leben und zur völligen Hingabe an Gott führen kann. Ein bisschen anders definiert, auch sehr gut, das Hauptmerkmal einer Erweckung ist ein Gottesbewusstsein, das sich über eine ganze Gegend regt, sodass es für alle sichtbar ist. Wir sprechen ein bisschen wenig davon, von diesem Thema, weil das Wort Erweckung kommt in der Bibel nicht vor. Aber wenn wir da schon im Alten Testament hineinschauen, sehen wir, dass es immer wieder geistliche Aufbrüche gegeben hat. Ich habe euch da mal eine kurze Liste gegeben, picke mal 2, 3 raus. Zum Beispiel da 1374 vor Christus, das Buch der Richter, wirre Zeit, komplett Gottesbild, nicht mehr gewusst, wer Gott ist, und Gott in seiner Liebe wählt sich Menschen aus, die zum Retter der Nation werden und ein neues Gottesbewusstsein bricht aus, oder? Ein paar Jahre später, ein paar hundert Jahre später, Samuel zum Beispiel, auch da katastrophal, eine geistliche Dürre. Und Samuel, der kleine Bub, hört die Stimme Gottes. Wow! Und er bringt wirklich eine Nation zurück zu ihrem Gott. Die Geschichte von Elia dann etwa 900 Jahre vor Christus, auch dort, das Volk hat die Vision Gottes völlig verloren. Und Gott gebraucht einen Menschen, dass Menschen wieder die Augen geöffnet werden für den lebendigen Gott. Feuer kommt vom Himmel, oder? Wow, gewaltige Dinge. Jona, nehmen wir den Jona an, das passt so überhaupt nicht zusammen, oder? Zu den Erzfeinden von Israel. Und er predigt und die bekehren sich. Wow. Da müssen sogar noch die Tiere. Gott ist ein liebender Gott und er möchte, dass Menschen das gute Wort vom Evangelium hören. Zerubabel, Haggai, 500 Jahre vor Christus, das Volk Gott verlassen im Exil, sie kamen zurück, viele Feinde Und Gott schenkt es durch den Propheten Haggai, durch Zerubabel, diesen Führer, dass der Tempel wieder neu aufgebaut werden konnte und eine geistliche Erweckung hat stattgefunden. Und dann die Übergangszeit zum Neuen Testament, Johannes der Täufer. Habt ihr euch das eigentlich auch schon mal überlegt? Wisst ihr, wo der gepredigt hat und getauft hat? Im Abseits, im Juhui. Und die Leute sind zu Tausenden gekommen und der hat nicht gesagt, ja, bist du ein Liebe, sondern der hat eine garstige Botschaft gehabt, der Buße. Und die kamen zu Tausenden. Ein geistlicher Aufbruch. Also, da sehen wir an den Beispielen im Alten Testament, Gott hat immer wieder durch seine Gnade geistliche Aufbrüche geschenkt. Und im Neuen Testament, ja, da ist es noch viel, viel heftiger demonstriert, oder? Jerusalem zum Beispiel, gekennzeichnet mit dem Buchstaben A dort auf der Landkarte. Zu Pfingsten von 120 waren es plötzlich nach ein paar Stunden 3000 Menschen. Und ein paar Monate oder Jahre später waren es Tausende mehr, die eine Begegnung hatten mit dem lebendigen Gott. Von der kompletten Religion zum kompletten Gotterlebnis in Jesus. Es ist möglich durch den Geist Gottes. Das heidnische Samaria mit dem Buchstaben B, dort ein bisschen in den Bergen, erlebte auch Erweckung in Apostelgeschichte 8,6. Das waren keine Juden, die waren so halb-halb, die waren nicht Freunde, aber da lesen wir, die Menge schenkte dem, was Philippus sagte, durchweg die größte Aufmerksamkeit. Denn alle hörten von den Wundern, die er vollbrachte und wurden auch selbst Augenzeugen davon. Mit lautem Geschrei fuhren aus vielen Besessenen böse Geister aus und viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Von 0 auf 100. Die hatten keine jahrhundertelange christliche Tradition oder Gottesbeziehung. Unglaublich. Dann Rida, das ist der Buchstabe C, nahe dem heutigen Tel Aviv ungefähr. Da heilte Petrus im Namen Jesu einen Mann, der 8 Jahre lang an sein Bett gefesselt war. Und dann heißt es, da sahen ihn alle, die in Rida und in Scharon wohnten und bekehrten sich zu dem Herrn. Joppe D., da weckte Petrus Tabea vom Tod und wir lesen, und das wurde in ganz Joppe bekannt, obwohl es noch kein Facebook gab. Und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Caesarea, im Haus des italienischen Hauptmanns, da fällt der Geist Gottes. Und viele haben Jesus als Erlöser angenommen. Dann nehmen wir eine Großstadt, Antiochia F., erlebte eine Erweckung, die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Antiochien, da müsst ihr schon auf die andere Karte da gehen, F. Ja, das hat sich zu einem christlichen Zentrum dann sogar entwickelt, so ähnlich wie Pensacola oder Reading heute. Genial, was Gottes Geist tut, oder? Iconium G, dasselbe. Derbe wurden viele Menschen zu. Und gemäß Apostelgeschichte 18,8 wurden auch in der großen Stadt Korinth viele Menschen gläubig. Durch Paulus, durch ein paar wenige Diener. Nehmen wir noch zum Schluss eine Großstadt Ephesus, das ist dann K. Da hörten viele das Wort Jesu, Apostelgeschichte 19. Es geschahen außergewöhnliche Zeichen und Wunder. Gottesfurcht befiel sogar die ganze Stadt, das war eine große Stadt. Und so begann eine große Bußbewegung, Apostelgeschichte 19, 18. Also, hey, die Bibel ist voll von Situationen, wo plötzlich ein Erwachen geschehen ist und Menschen Gott das einfach gespürt haben. Ein amerikanischer Theologieprofessor, Jack Deere, schreibt über die geistlichen Aufbrüche, von denen wir jetzt gerade gehört haben in der Apostelgeschichte. Dies ist der einzige Zeitraum der Kirchengeschichte, bei dem wir völlig sicher sein können, dass unsere Aufzeichnungen darüber hundertprozentig richtig sind. Es ist der einzige Zeitraum der von dem wir mit absoluter Sicherheit wissen können, welche Meinung Gott zum Leben und zum Dienst der Kirche hat. Die Apostelgeschichte ist die beste Quelle, die wir besitzen, um zu zeigen, wie das normale Leben der Gemeinde aussehen soll, wenn der Geist Gottes gegenwärtig ist und wirkt. Hier finden wir eine Kirche, die eine Leidenschaft für Gott hat, die zu Opfern bereit war, selbst bis zum Märtyrertum, die betete. Und es war eine Kirche, in der Wunder geschahen. Und jetzt seine Frage: Ja, warum sollten wir denn glauben, dass Gott heute eine andere Kirche möchte? Wenn die Apostelgeschichte also das normative Lehrbuch über die Kirche ist, dann ergeben die oben genannten Belege ein überraschendes Gesamtbild. Erweckung sollte der Normalzustand der Kirche sein, sagt dieser gestudierte Professor. Und ein Inder hat einmal gesagt, dass das geistliche Problem in Europa nicht der Unglaube der Heiden sei, sondern der Kleinglaube der Gläubigen. Recht hat er. Der kleine Glauben hat damit zu tun, dass wir dem Wort Gottes nicht genug Vertrauen schenken. Die Bibel ist voll von Momenten von geistlicher Erweckung. Sollte der Normalzustand der Kirche sein? Aber oft sitzen in unseren Köpfen so dieses Bild fest, ja, Erweckung, das gibt es nur so alle Schaltjahre mal. Und wer gerade Glück hat, der kann das, so eine Welle erleben. Aber das ist nicht bibelgemäß. Und da haben wir eine Bildungslücke. Ich beweise es euch. Ich habe euch mal in dieser Tabelle vielleicht etwa 100, so ein bisschen der bedeutendsten geistlichen Aufbrüche der letzten 1000 Jahre niedergeschrieben. Und das sind nur ein paar. Da könnten wir von so vielen mehr berichten, wo Gott Gewaltiges getan hat. Zum Teil haben Tausende von Leuten Jesus kennengelernt. Da gab es Erweckungsversammlungen über Tage, die Leute sind gekommen und schon in der Nähe durch Gottes Geist berührt worden, von ihren Sünden überführt worden, vom Heiligen Geist getauft worden. Voll Freude haben sie Gott gelobt, die konnten nicht mehr aufhören. Wow, ihr seht also, das ist ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich gelesen habe zum Thema Erweckung. Und ich werde noch mehr lesen. Ein spannendes Studium. Und ich möchte euch dazu ermutigen, das baut unseren Glauben auf. Und dass wir von der Theorie ein bisschen in die Praxis kommen, stelle ich euch die Erweckung in Lewisstadt 1949, also nach dem Krieg. Der Peter war mal in der Gegend, nicht ganz so hoch, oder? Euch das mal an, oder? Das Gebiet der Hunderten von kleinen Inseln, der äußeren Hebriden, es ist karg, es ist ursprünglich, es ist wild, das Leben ist hart, es hat ein paar Schafe, es ist immer kalt, es regnet. Es bietet wenig Reize, die einem verleiten könnten, auszuwandern in dieses Gebiet. Also, wenige hätten das gern. Es ist ein unattraktiver Ort, oder? Aber Gottes Liebe ist größer als alles. Und Gottes Liebe will jeden Menschen erfassen. Und so hat er auch diesen vergessenen Menschen eine Erweckung geschenkt. Und ich finde das so sensationell. Und wir tauchen mal ein durch eine Tonbildschau und erleben in ein paar Minuten ein paar Impressionen eines Zeitzeugens, der mit seinem wunderbaren schottischen Akzent zählt, dieser Inselgruppe zugetragen hatte. Es ist deutsch übersetzt, nicht so perfekt, aber ihr versteht es auch, die ihr nicht Englisch können. Bitte film ab. Hä?
Du konntest in die Kirche gehen und ans Meer und auf den Berg und überall war Gottes Gegenwart da und die hat die Leute berührt. Wow.
Also ich erkläre euch das noch ein bisschen. Die Stadt Lewis, hier mit dem Buchstaben A, befindet sich in der Nordregion der Insel Lewis, der äußeren Hebriden in Schottland. Und wie begann diese Erweckung? Was denkt ihr? Durch einen Theologieprofessor. Durch zwei alte Frauen, Halleluja, die unablässig beteten. Die eine war taub, die andere halb blind, oder? Oh Gott, ich bin so schwach, du kannst mich nicht brauchen, sagen wir, oder? Hey Leute, zwei alte Frauen, die eine war taub, die andere halb blind. Und in verzweifelter Weise flehten diese beiden Frauen Gott an, er möge eingreifen und insbesondere die Jugend zu ihm zurückführen. Und dann hörten sie von einem Mann namens Dan Campbell, der war ein Evangelist. Und dieser hatte geplant, auf der Nachbarinsel in Skye, also weit, weit weg davon, einen Besuch abzustatten, eine Konferenz mitzuerleben. Und die Frauen sagten, wir empfinden, Gott schickt uns diesen Mann und er hat uns etwas zu sagen, bitte kontaktiere ihn. Gott hat ihn ausgewählt für die Erweckung. Und der Pastor hat gesagt, okay, wenn ihr den Eindruck habt, ich schreibe ihm. Und der Evangelist Schempel hat gesagt, es tut ihm leid, ich habe da eine Verpflichtung auf dieser Insel, ich kann jetzt nicht kommen, oder? Der Mensch denkt und Gott denkt. Und so fiel das Ganze ins Wasser. Und dann hat er gesagt, ja, dann komme ich trotzdem, oder? Und interessant, in der geistlichen Welt ist das alles vorbereitet gewesen. Da gab es einen einheimischen Zahnarzt oder Arzt und der hat gemerkt, da kommt nichts Gutes, der war mit dem Teufel im Bund und er hat alles dafür getan, um die Leute in Revis gegen Campbell aufzuwiegeln und dessen Einfluss zu unterbinden. Und wie interessant, eines Tages fiel dieser Mann plötzlich aus unerklärlichen Gründen tot um. Und dann kam der Tag, wo dieser Mr. Campbell kam auf die Insel und wo ging er hin? Zuerst zu den beiden alten Frauen, oder? Und diese erklärte mir mal etwas ganz Interessantes am Anfang. Sie hat mir gesagt, Herr Campbell, möchte ich Ihnen noch sagen, wir haben für Sie gebetet vor ein paar Jahren. Sie waren verwickelt in einem Unfall. Und Gott hat ihr Leben bewahrt. Wir haben gebetet, dass das Blut Jesu sie bedeckt. Wow, das hat ihn ermutigt, denn das war so. Diese beiden alten Frauen. Wow. Und dann ging es weiter. Dann war Campbell zu einer Gebetsversammlung eingeladen von einer kleinen Gruppe von Ältesten, die sich entschieden hatten, die ganze Nacht durchzubeten. Und sie haben gebetet, die erste Stunde, die zweite Stunde, nach ein paar Stunden haben sie gemerkt, Gott hat eine Erweckung vorbereitet. Sie haben gemerkt, es ist ein Punkt des Durchbruchs erreicht. Am nächsten Tag wurde dann ein Gottesdienst dort oben in einem Dorf namens Barvas abgehalten. Nachdem die Leute gerade begannen, die Halle nach einer gesalbten Veranstaltung zu verlassen, da gab es Amen, gute Nacht miteinander, oder? Da brach plötzlich ein Mann am Boden zusammen. Und von diesem Moment an fiel die Kraft Gottes über den ganzen Raum. Und viele Leute hatten in einem Moment Visionen vom Himmel und von der Hölle und vom Höllenfeuer. Ganz interessant. Etwas, das es sehr viel gibt in Erweckungen, oder? Der Evangelist ging dann in ein anderes Dorf, das der Erweckung gegenüber gestellt war. Nicht alle wollten das haben, oder? Und als er jedoch dann ankam an diesem Ort, wo alle gegen ihn waren, kam er zur Kirche. Nicht so viele Leute, weil die Kirche schon voll war. Und der Mann hat sich gesagt, boah, alles ein bisschen komisch, hat er begonnen, um keine Zeit zu verlieren, vor der Kirche zu predigen, oder? Nach einer Viertelstunde kam ein Ältester von drinnen und gesagt, kommen Sie und bitte, Himmelswillen, schnell hinein, da ist was passiert. Er ging dann hinein und fand da sieben Personen, die unter der Kraft Gottes am Boden lagen. Genau das hatte jemand prophetisch vorausgesagt vor der Versammlung. Der nächste Ort, den er besuchte, war eine Insel namens Barnera, das ist D. Das sind also alles so ganz kleine Inseln an der Westküste von Revis. Nachdem er seine Predigt dort beendet hatte, wurde ausnahmslos jede Person auf dieser Insel errettet. Wow! Nach Barnea besuchte Campbell das Dorf Arnol, das ist E, das ist also alles dort oben. Während einer Hausversammlung begannen dort die Grundmauern gleich wie in der Apostelgeschichte 4 zu beben und das Geschirr, das klepperte so, oder? Viele hatten eine Erscheinung von Engeln. In einer anderen Versammlung war die Predigt so wirkungsvoll, dass Dämonen aus dem Haus flohen, als die Kraft Gottes an jenem Ort fiel. Es wurden auch laute dämonische Stimmen gehört, als Satans Macht besiegt wurde. Ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und in dem Dorf Carroway, das ist F, das ist dort unten, da schien eine Blockade auf der Salbung zu liegen. Nichts ist geschehen. Aber nachdem jedoch ein Fürbitter mitten in der Versammlung den Teufel gerügt hatte, fiel augenblicklich die Kraft Gottes im ganzen Gebäude. Wir haben es schon gehört im Film, im Dorf Ness, also ganz oben G, fand in der Ortschaft eine Tanzveranstaltung statt. Und dieser verrückte Evangelist, der hat gesagt, das ist meine Gelegenheit. Und er hat versucht, den Tanzleiter zu überreden, die Leute doch in einen Psalm hineinzureiten. Auf das hatten sie gewartet, oder? Er hat dann viel Überredungskunst angewendet und hat ein paar Worte gesprochen. Nachdem Campbell aufgehört hatte zu reden, brach eine uneingeschränkte Erweckung im ganzen Gebiet aus und viele wurden gerettet. Die kamen, um sich zu divertieren, wie sagt man auf Deutsch, um sich zu vergnügen und hörten das Wort Gottes und waren in ihrem Herz getroffen und knieten alle am Boden. Wow! Nebenbei, Campbell hat unzimperlich gepredigt. He? Der hat gepredigt über Hölle und Blut und Feuer. Wow! Aber ihr habt schon gehört in der Tonbildschau, ein herausragendes Merkmal dieser Erweckung war die spürbare Berge, Kirchen, Augen, Schuhe, in den Rädern, überall spürte man die Gegenwart Gottes. Wow! Wow, die Gegenwart Gottes zog die Menschen an wie ein Magnet in die Gottesdienste. Wir haben es gesehen, die wussten gar nicht, dass ein Gottesdienst angesagt war. Die kamen einfach. Der Geist Gottes hat sie gebracht. Die Kirchen waren gedrängt voll bei jedem Wetter. Und das war nicht nur 2-3 Tage, das hat über lange Zeit angehalten. Ich sage euch mal den Tagesplan an, oder? Die Gottesdienste fanden mehrmals pro Woche nach der Arbeit statt um 19 Uhr. Da wird es ja dann schnell dunkel, sobald es ein bisschen vom Sommer weggeht. Dann gab es Tee und eine Scheibe Brot in den Nachbarhäusern. Nach dem Gottesdienst. Und dann wurde ein Gebetstreffen in den Häusern ab 21 Uhr bis 23 Uhr abgehalten. 2 Stunden Gebet nach dem Gottesdienst, oder? Dann folgte das nächste Gebetstreffen bis in den frühen Morgen. Dann wurden 4 bis 5 Stunden geschlafen, gefolgt von Arbeit und Schule. Ab 19 Uhr begannen dann wieder die Gottesdienste und dasselbe Programm wie am Vortag, Woche für Woche. Und ein Zeitzeuge sagte, and we were not tired. Es gab keine Müdigkeit. Die Gegenwart Gottes war so stark. In der Schule, beim Bäcker, beim Kaufmann gab es nur ein einziges Thema. Zum Beispiel, hast du schon gehört, wer gestern Abend seinen Durchbruch zu Jesus hatte? Ja, gestern hat es unsere gesamte Nachbarsfamilie erwischt. Andere haben gesagt, ja, in unserer Straße gibt es nur noch ein einziges Haus, wo bislang noch niemand die Kurve zu Gott gekriegt hatte. Die Leute waren erfasst von der Gegenwart und der Liebe und der Kraft Gottes. Ein Beispiel. Die Schüler waren so begeistert von Jesus, dass sie im Schulbus mutig geistliche Lieder anstimmten. Und nach 14 Tagen war dann der Busfahrer reif und entschied sich für ein Leben für Jesus. Wow. Verstehen wir ein bisschen? Unglaublich, völlig unpassend, völlig wirr. Gott macht das Unmögliche möglich. Wir müssen sehen, Erweckung hat immer etwas mit der Souveränität Gottes zu tun. Immer. Du kannst nicht sagen, ich befolge Punkt A, B, C, D und dann habe ich Erweckung. Das wird nicht funktionieren. Gott kannst du nicht so in ein Schema hineintun. Und dennoch findet man beim Studium von Erweckungsgeschichten, die sich auf der ganzen Welt abgespielt hatten, immer wieder Parallelen und gemeinsame Grundprinzipien. Und Tina hat ja schon ein bisschen mal ein paar Dinge erzählt von der Einheit und so weiter. Das ist noch ein paar kurze wichtige Punkte, Faktoren, die die Erweckung begünstigen. Erstens eine heilige Unzufriedenheit über den Zustand, den Ist-Zustand und die Bereitschaft, sich Gott neu zu weihen und einen Preis zu bezahlen. Und erweckliche Aufbrüche gingen immer Zeiten voraus, in denen den Gläubigen auf schmerzliche Weise bewusst wurden, wie schlimm es um die Kirchen und die Gesellschaft steht. Da haben die Leute begonnen zu beten. Dieser Duncan gehört haben, dieser Evangelist, den Gott mächtig gebrauchte auf diesen Inseln, erlebte mit 57 Jahren eine innere Zerbruchserfahrung und sagte: Gott, 57, aber da ist mein Leben, brauch mich. Wow! Und Gott hat geantwortet, oder? Er hat sein Pfarramt aufgegeben und hat sich der Face Mission angeschlossen. Und er schrieb dann: Ich weiß von keiner größeren Tragödie als das Bewusstsein der unmittelbaren Gegenwart Gottes zu verlieren. Und er folgerte: Können wir denn nachlässig im Werk des Herrn sein? Nachlässig, wenn das Haus brennt und die Menschen in Gefahr sind, darin zu verbrennen. Und die Kinder von Campbell sagten über ihren Vater: Er lebte mit einer heiligen Unzufriedenheit, aber auch von einer tiefen Liebe zu den Menschen. Das war die Prägung seines Lebens. Im Wissen, dass Erweckung immer bei einem selbst beginnt. Der wusste zuerst: bei mir, bei mir, bei mir. Und dann soll es weitergehen. Und seine Kinder sagten, er war ein Mann, der war 24 Stunden fokussiert. Jede Erweckung ist auch mit einer starken Bußbewegung verbunden. Wo Gottes Geist wirkt, da deckt er Schuld auf, da führt er zum Kreuz. Da weinen Menschen über ihre Sünden und werden sie geleitet, in ein heiliges Leben zu leben. Und wie gesagt, Erweckung beginnt mit dem Einzelnen, die sich dem Geist Gottes öffnen. Wir haben gehört von Ephesus, mögt ihr euch erinnern, die ganze Stadt, die riesige Stadt erfüllt mit dem Evangelium. Wie viele waren es am Anfang? Sagt uns die Bibel, 12, 12, bitte, wir sind noch mehr als 12. Gottes Geist beginnt mit dem Einzelnen. Und in der Erweckung, da kommt es nicht auf Helden an, sondern durch schwache, demütige Menschen, die sich Gott ganz ausliefern. In der Schwachheit, sagt Paulus, da ist Gottes Kraft vollkommen. Erweckung bedeutet Leidenschaft für Jesus und sein Reich. Ein interessantes Detail noch: Häufig nutzte Gott auch Berichte von früheren Geistesausbrüchen, um den Gläubigen Defizit des momentanen Zustandes aufzuzeigen und sie gleichzeitig mit Hoffnung zu erfüllen, dass er wie in früheren Zeiten eingreifen würde. Da gab es diese gewaltige Erweckung in Wales, diesen Kohlengrubenmitarbeitern, die wirklich fast zu sich zu Tode gearbeitet hatten, und Gott hat sie erweckt. Tausende haben ihn gefunden. Und dann hat jemand ein Buch geschrieben mit dem Titel The Great Revival in Wales. Und alleine 30.000 Exemplare wurden in die USA verschifft. Und als die Leute in Amerika das lasen und sagten: Das will ich auch haben. Und sie haben sich versammelt in Gebetsgruppen und haben begonnen zu sagen: Gott, was du dort tust, kannst du auch bei uns schenken. Und Kirchenhistoriker führen die pfingstliche Azusa Street Erweckung von 1906 direkt darauf zurück. Über das Hören, über das Beten, über das Meditieren, über dem, was Gott getan hat. Also, eine heilige Unzufriedenheit und eine Bereitschaft, einen Preis zu bezahlen. Punkt 2, ganz kurz: außergewöhnliches, verzweifeltes Gebet. Wer die Berichte über die Erweckung liest, stößt immer wieder auf das Wort desperate, desperate, Verzweifelt heißt das eigentlich. Menschen beten verzweifelt, Gott, suche uns heim, wir brauchen dich. Sie wussten, wir können es nicht machen, oder? Wir haben das Beispiel von diesen beiden alten Frauen auf der Insel. Bekannter noch ist die Aussage von diesem verzweifelten Gebet von John Knox im 16. Jahrhundert, einem Schüler von Calvin, und er hat gebetet: Gott, gib mir Schottland, sonst sterbe ich. Gott, wenn du mir das Volk nicht gibst, dann will ich lieber sterben. Wow. Und die Erweckung hat er erlebt. Gewaltig. Der ist auch in den Generälen übrigens dargestellt. Das ist auch eine sensationelle Sache. 200 Jahre später betete John Wesley, der Vater der methodistischen Erweckung in England: O, dass Gott mir die Dinge geben würde, nach denen ich mich sehne, dass ich ein Volk sehen möge, das ganz Gott hingegeben lebt, der Welt gekreuzigt. Sein Gebet wurde erhört. Er hat oft auf den Grabsteinen, auf Friedhöfen gepredigt, weil die Kirchen waren viel zu klein für die vielen tausend Leute, die gekommen sind. Unglaublich. Auch diese John Wesley und Whitfield möchte ich euch zum Studium einfach anbefehlen. Nochmals 200 Jahre später zeigte der Erweckungshistoriker Edwin Orr, dieser Erweckungshistoriker, das ist der Erweckungshistoriker schlechthin, er zeigte Billy Graham den Strafraum von John Wesley im College in Oxford. Dort begann alles mit diesem Holy Crap, wer die Geschichte ein bisschen kennt. Und der Billy Graham hat gesagt: Was hier? Ein paar junge Leute gebetet und es hat explodiert. Und sie sind auf die Knie gegangen und haben miteinander gebetet. Und Billy Graham hat dieses Gebet gebetet, das historisch geworden ist. O Herr, tue es noch einmal. Lord, do it again. Und er hat es erlebt. Wenig später ist sein evangelistischer Dienst explodiert und zum Durchbruch gekommen. Wow. Und auch Evan Roberts, der führende Vertreter der Erweckungsbewegung in Wales, der war mehr ein Beter als ein Prediger. Der hat mehr gebetet als gepredigt. Ein bisschen übertrieben. Der hat dann nicht mehr geschlafen. Der hat nur noch gebetet und nur noch gepredigt. Aber er sagt auch, es gibt nur einen Weg, Erweckung zu erlangen. Und das ist Gebet. Und der dritte Punkt, die Bereitschaft, kirchliche Normen zu durchbrechen. Und das Suchen des übernatürlichen Wirken des Heiligen Geistes. Wenn Gott kommt, musst du deine Logik beerdigen. Wenn Gott kommt, dann geht es nicht mehr, wie du meinst, mit deinem Spatzenhirn, oder? Wenn du Erweckung möchtest, dann brauchen wir das Wirken des Heiligen Geistes. Und Jesus hat uns gesagt, und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Amen. Und diese Zeichen werden folgen, denen die glauben, denen die gehen. In meinem Namen werden sie Kranken die Hände aufgeben. Yes, verstehen wir? Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes. Es geht wirklich nicht mit schönen Predigen nur. Und wir erwarten, dass das kommt. Ja, wie sieht Erweckung aus und wie realistisch ist es, von der Bibel her Erweckung zu erwarten? Ich hoffe, dass du heute Morgen ein bisschen Appetit bekommen hast. Jawohl, die Bibel spricht viel von Erweckung. Jawohl, die Kirchengeschichte ist geprägt von Momenten, wo es geistliche Aufbrüche gegeben hat. Und wenn auch ein großer Teil von Europa davon verschont war, so möchten wir glauben, dass das jetzt die Zeit ist, wo Gottes Geist durchbricht. Amen. Oh yes. 1. Timotheus 2,4. Gott will, dass alle Menschen, auch die vom Wallis, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Gott will, Gott will, Gott will, Gott will. Und wir wollen auch, oder? Oh yes! Und deswegen heißt es: Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Aus irgendeinem Grund ist die Erweckung noch nicht immer dahin gekommen, aber es gab auch da im Emmental und was weiß ich wo, gewaltige Erweckungen schon. Hä? Und wir möchten glauben, dass das die Zeit ist, Herr. Herr, wir möchten dir danken von ganzem Herzen, dass du ein Gott der Liebe bist. Wir haben es gehört, du willst, dass alle Menschen gerettet werden. Herr, und wir sind begeistert einfach von diesem Zeugnis, von dem wir gehört haben auf dieser gottvergessenen Insel. Eben nicht Gott vergessen, sondern Menschen vergessen. Du hast die Leute geliebt, du bist ihnen begegnet. Die hartgekochten Sünder kamen zum Glauben. Die Leute, die verstrickt waren in Krankheiten, in Drogensucht, in Alkoholsucht, hast du viele gerettet und völlig heil gemacht, Herr. Herr, und unser Land braucht auch so eine Erweckung, Herr. Und wir beten, Herr, dass wir Mut fassen von solchen Berichten, dass wir einfach aufstehen, dass wir glauben, dass dein Geist kommt, dass dein Geist uns berührt und dass dein Geist uns befähigt, Herr, dein Wort zu sprechen. Und wir möchten glauben, dass sich auch hier Menschen bekehren. Wir möchten glauben, dass auch hier Wunder geschehen. Wir möchten glauben, dass auch hier Menschen vom Heiligen Geist erfüllt werden, Herr. Und so schreien wir zu dir und strecken uns auf nach dir und sagen, Herr, was du dort getan hast, willst du auch hier tun, Herr. Und wir danken dir, dass du uns hilfst, Jesus, auszubrechen, dass jeder von uns merkt, Herr, was dran ist für einen persönlich. Wir beten, dass wir neu verliebt werden in diesen wunderbaren Gott, der seinen Sohn hingegeben hat für uns, der alles gegeben hat. Herr, wir möchten in dieser Leidenschaft zu dir leben und aus dieser Liebe einfach laufen und neue Kraft bekommen. Du sagst, die, die auf dich harren, die fliegen auf mit der Kraft, die du schenkst, wie du das an einem Adler gibst, Herr. Herr, wir preisen deinen wunderbaren Namen. Halleluja. Amen. Wow. Ich denke, wir singen noch ein paar Lieder, oder? Ein, zwei Lieder geht noch. Und wir möchten so anbeten, in der Gegenwart Gottes stehen und dann einfach, ja, wir Peter abschließen, noch mit uns beten. Möchten wir erwarten, dass Gott etwas Großes tut. Amen.